Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen. Täglich werden wir von Nachrichten über Kontroversen und Chaos, Terror und Angst bombardiert. Doch die Offenbarung zeichnet ein anderes Bild. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Und sie beteten das Tier an. Es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden Volksstamm und jede Sprache und jede Nation. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten. Wann und wie wird dies geschehen? Hören Sie heute die erste Hälfte des 13. und damit letzten Kapitels aus dem Buch von Arno Fröse, Offenbarung 13, Satans letzter Sieg. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Kapitel 13, die größte Tragödie. Dieses letzte Kapitel ist äußerst wichtig, weil es hervorhebt, wie groß die Verführung innerhalb der Christenheit ist. Dies wird die größte Tragödie sein. Die, die meinen, sie hätten an Christus geglaubt und ihm ihr ganzes Leben lang gedient, müssen am Ende feststellen, dass es ein falscher Christus war. Sie wurden durch ein falsches Evangelium verführt, das ein falscher Geist offenbarte. Alles Wissen der Welt, in diesem Fall biblischer Prophetie, ist nutzlos, wenn wir uns nicht persönlich, völlig und bedingungslos der Autorität des Herrn Jesus Christus unterworfen haben. Es gibt keine Alternative. Entweder sind wir Kinder Gottes oder Kinder Satans. Gefährlichste Religion. Im Grunde bestehen zwischen den Religionen, die wir kurz erwähnten, kaum bedeutende Unterschiede und wir müssen sie daher nicht im Einzelnen untersuchen. Ich denke, dies würde, wenn überhaupt, nur geringen geistlichen Nutzen bringen. In einem aber können wir sicher sein: Das Kirchenchristentum ist die gefährlichste Religion. Es ist die falsche Kirche. Es sieht wie die echte aus. Predigt aus der Bibel und seine Anhänger handeln wie wahre Gläubige. Aber sie folgen nicht Jesus Christus, dem Gekreuzigten, nach. Ich will nicht verschiedene Konfessionen, Pastoren oder Prediger beim Namen nennen, die Dinge lehren, die im Widerspruch zur Bibel stehen. Solche gibt es viele. Vielmehr will ich versuchen aufzuzeigen, wozu solche neigen, die unter uns sind und meinen, zum Leib Christi zu gehören, während ihre Namen in Wirklichkeit nicht im Lebensbuch des Lammes geschrieben stehen. Das ist zweifellos die größte Gefahr, die es gibt, und es wird in der größten Tragödie enden. Es gibt Menschen, die ihr Leben lang das Evangelium gehört, an Gemeindeaktivitäten teilgenommen und Missionare unterstützt haben. Sie sind ehrenwerte Bürger, tun niemandem Böses, sind aufrichtige Menschen mit hohen moralischen Maßstäben, aber ihr Name steht nicht im Lebensbuch des Lammes. Warum? Weil sie verführt wurden.
Thank you.
habe euch niemals gekannt. So spricht unser Herr Jesus in Matthäus 7, die Verse 21 bis 23. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Wenn wir das wörtlich nehmen müssen, sind all diese, die ihn Herr, Herr nennen, keine Hindus, Moslems, Buddhisten, Atheisten oder sonstiges. Sie sind Christen. Sie predigen sogar das Evangelium. Haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt? Ja, sie treiben sogar Dämonen aus. Das war das erste Zeichen, das wahre Gläubige auswies, als das Zeitalter der Gemeinde begann. In Markus 16, Vers 17 sagt Jesus, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Wie ist es möglich, dass der Name dieser Menschen nicht im Lebensbuch des Lammes steht? Die Schrift sagt uns nichts weiter dazu, aber es liegt auf der Hand, dass dies auf Verführung zurückgeht. Jesus warnt in Matthäus 7, Vers 15, Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Das heißt, die, deren Namen nicht im Lebensbuch des Lammes stehen, sind Christen ohne Christus. Sie wurden niemals als neue Schöpfung in Christus wiedergeboren. Die, deren Namen nicht im Lebensbuch des Lammes stehen, haben noch mehr vollbracht. Haben wir nicht durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Uns wird nichts weiter im Detail gesagt, außer, dass es viele Wunderwerke waren. Dies beweist, dass diese Menschen eindeutig sehr aktive Christen waren. Aber gute Werke allein beweisen nicht, dass jemand ewig gerettet ist. Lasst euer Licht leuchten. Was sind gute Werke? Jesus sagt Folgendes dazu in Matthäus 5, Vers 16. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Beachten Sie sorgfältig, dass der Herr zuerst sagt, so lasst euer Licht leuchten. Was ist dieses Licht? Nichts anderes als die Gegenwart des Heiligen Geistes, den sie durch die Wiedergeburt empfangen haben. Wenn wir von ganzem Herzen zum Glauben an die Botschaft des Evangeliums kommen, versiegelt uns der Heilige Geist auf ewig. Epheser 1, Vers 13 sagt, In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Jetzt sind wir Licht. Ihr seid das Licht der Welt, wie Jesus in Matthäus 5, Vers 14 sagt. Viele von uns verstehen diesen Vers fälschlicherweise so, als ob wir wie Scheinwerfer auf eine böse Welt zeigen sollen, um ihre Sünde bloßzustellen. Aber Licht ist, was wir sind. Nicht, was wir tun sollen. Licht muss man nicht fördern, es ist einfach da. Licht stellt nicht nur die Finsternis bloß, die uns umgibt. Es zieht auch alle Arten von Insekten an, besonders in der Nacht. Menschen, die Licht sind, werden die anziehen, die in Finsternis sind. Was ist der Zweck, dass sie Licht sind? Dass auch jene zum Licht kommen mögen. Johannes sagt in seinem ersten Brief in Kapitel 1, Vers 7 Folgendes dazu. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Licht bewirkt, dass das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, uns wirksam von unseren Sünden reinigt. Wozu führt es, wenn wir unser Licht vor den Menschen scheinen lassen? Dass sie, wie es in Matthäus 5, Vers 16 steht, eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das geht uns gegen den Strich. Leider zeigen viele von uns lieber ihre Werke, statt Licht zu sein. Genau das tun die, von denen wir in Matthäus 7 lesen. Sie heben ihre Werke hervor, aber ihr Name steht nicht im Lebensbuch des Lammes. Wir brauchen unsere Werke nicht hervorheben, denn wenn die Menschen das Licht sehen, sehen sie auch unsere guten Werke. Übeltäter. Jesus beantwortet weder die Frage dieser Leute, die ihn Herr, Herr nennen, noch diskutiert er mit ihnen. Vielmehr trifft er eine sehr seltsame Aussage. Wir lesen diese in Matthäus 7, Vers 23. Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Alle ihre guten Werke, selbst die, die scheinbar im Namen Christi geschehen sind, verdammt der Herr als Übeltaten. Aus menschlicher Sicht klingt das unvernünftig. Schließlich haben sie das Bestmögliche getan. Wir würden sie gute Menschen nennen, die versucht haben, Gutes zu tun. Aber daran war etwas völlig verkehrt, wie die Worte »Ich habe euch niemals gekannt« zeigen. Jesus demaskiert diese Leute als Fremde. Sie kannten ihn, denn sie nennen ihn Herr, Herr, aber Jesus kennt sie nicht. Dies zeigt uns eine andere große Gefahr, nämlich, man meint, es genüge, Jesus zu kennen, aber man begreift nicht, dass Jesus unbedingt einen selbst kennen muss. Er muss sie kennen. Lassen Sie mich ein Beispiel nennen. Einige von uns sind schon einmal einem Prominenten begegnet, sei es ein Politiker, Sportler oder Schauspieler. Vielleicht waren sie sehr nahe bei dieser Person, haben ihr sogar die Hand geschüttelt oder ein Foto geschossen, das diese Tatsache beweist. Sie können also mit Recht sagen, dass sie diese Person kennen. Was aber wäre, wenn sie diesen Prominenten fragen würden, ob er sie kennt? Sehr wahrscheinlich müsste er das verneinen. Wen kennt er? Nur seine Familie, seine Mitarbeiter und sein Personal. Alle anderen sind für ihn Fremde. Gehören sie zu Gottes Familie? Dann kennt Jesus sie ganz persönlich. Er hat sie bei ihrem Namen gerufen. Gott gab Israel in Jesaja 43, Vers 1 diese Zusage. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein.
Gute Werke.
Was sind gute Werke? Sie sind nicht das, was wir tun, sondern was unser Herr durch uns tun kann. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Philipper 1, Vers 6. Es ist das Werk des Heiligen Geistes in ihrem Leben. Aber erkennen Sie bitte, der Geist kann nur wirken, wenn wir aufhören, unsere Werke zu tun. Er kann uns nur erfüllen, wenn wir unser Ich töten. Das ist die Voraussetzung für gute Werke. Der Apostel Paulus spricht von diesem Werk in 1. Korinther 3, die Verse 13 bis 15. Dort lesen wir: So wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird's klar machen. Denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Gänzlich alles, was wir nicht durch den Geist Gottes tun, wird keinen Bestand haben. Es wird verbrannt. Was Sie aber durch den Heiligen Geist getan haben in Ihrem Leben, dafür werden Sie Lohn empfangen. Die Alternative dazu heißt Schaden leiden. Das hat nichts mit der ewigen Errettung zu tun, sondern nur mit der Belohnung. Positives Evangelium. Eine der größten Gefahren bei der rasanten Entwicklung zur religiösen Globalisierung hin besteht darin, dass der Unterschied zwischen Original und Fälschung völlig verwischt wird. Vor einiger Zeit verbrachten meine Frau Ruth und ich auf einer Reise eine Nacht in einem Hotel. Dabei sahen wir eine Sendung im Fernsehen an, in der ein berühmter Prediger auftrat. Ich achtete gründlich auf jedes Wort. Nachdem die Sendung vorbei war, sagte ich zu meiner Frau: Dieser Mann hat wahrheitsgemäß gepredigt, was die Bibel lehrt. Er ist kein Irrlehrer und seine Auslegung war bodenständig. Aber nur eine gewisse Sache wurde während der Sendung deutlich, nämlich die positive Seite des Evangeliums, der Segen, den Christus denen bereitet hat, die an ihn glauben. Die andere Seite des Evangeliums jedoch hatte er ausgelassen. Sünde und Gericht wurden nicht erwähnt. Hölle und Verdammnis hatte er stets ausgelassen. Und dass jemand, der Christ wird, in dieser Welt Leiden ertragen muss, gehörte nicht zu seiner Botschaft. Das ist ein gefährliches Evangelium. Es gibt nicht die ganze Wahrheit dessen wieder, was Gottes Erlösungsplan lehrt. Ein negatives Evangelium. Werfen wir einen Blick auf das negative, aber wahre Evangelium. Glücklich seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Matthäus 5, Vers 11. Wie wäre es mit Johannes 15, Vers 20? Dort lesen wir: Gedenkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten. Was Jesus in Matthäus 16, Vers 24 sagt, ist alles andere als positiv. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Musste um des Evangeliums willen leiden. Der Apostel Paulus stellt ein Vorbild für die Gemeinde dar. Bevor er Christ wurde, war er ein respektierter, hochgebildeter und gut betuchter Mann in seiner Gesellschaft. Nachdem er aber an den Herrn Jesus gläubig wurde, bezeugt er in 2. Korinther 6, die Verse 4 und 5: In allem empfehlen wir uns als Gottes Diener, in vielem Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Tumulten, in Mühen, in Wachen, in Fasten. Das ist nicht gerade positiv. In 2. Korinther 11, die Verse 23 bis 27 bezeugt er: Sie sind Diener des Christus? Ich rede unsinnig, ich bin's noch mehr. Ich habe weit mehr Mühsal, über die Maßen viele Schläge ausgestanden, war weit mehr in Gefängnissen, öfters in Todesgefahren. Von den Juden habe ich 5x40 Schläge weniger einen empfangen. 3x bin ich mit Ruten geschlagen, 1x gesteinigt worden. 3x habe ich Schiffbruch erlitten, 1 Tag und 1 Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße. Das ist die andere Seite des Kreuzes. Und sie gehört zum Evangelium.
Seltsam ist mein Leben oft eine Gleichung mit 3 Unbekannten. Hier habe ich umsonst gehofft, da mir selbst im Weg standen. Ist es Zufall, ist es Glück? Lebe ich denn nur ins Blaue? Nein, ich lege mein Geschick in Gottes Hand, weil ich ihm vertraue. Ich vertraue dir, auch wenn du nicht jeden Wunsch erfüllst. Ich vertraue dir, für mich willst. Scheint mein Glaube, mein Gebet auch nach außen oft vergebens, weil sich doch kein Tag vergeht, keine Stunde meines Lebens. ohne dass Gott hört und sieht, was ich brauche, was ich frage und was immer dann geschieht. Ich will ihm sagen, in jeder Lage, ich vertraue dir, auch wenn du nicht jeden Wunsch erfüllst, ich vertraue dir, weil du nur das Beste für mich willst. Keiner muss mehr taub und blind sich dem Zufall überlassen. Jeder darf so wie ein Kind nach der Hand des Vaters fassen. Der uns geschaffen hat, sieht viel weiter, weiß viel mehr. Und so ist mein bester Rat: Häng dich an ihn und dann sage ihm, Herr, ich vertraue dir, auch wenn du nicht jeden Wunsch erfüllst. Ich vertraue dir, weil du nur das Beste für mich willst. Ich vertraue dir, auch wenn du nicht jeden Wunsch erfüllst. Ich vertraue dir.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Buch von Arno Fröse, Offenbarung 13, Satans letzter Sieg, hörten Sie heute die erste Hälfte des 13. und damit letzten Kapitels. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.